Ja, herzlich willkommen mitten in den Pfingstferien. Das hätten die ersten Christen auch nicht gedacht, dass da mal Ferien gibt, Jahrhunderte, Jahrtausende später, anlässlich dieses Pfingstfestes, dieses Pfingstereignisses damals. Und ich finde es toll, wenn man in einem Land lebt, wo das möglich ist. In anderen Ländern sterben die Menschen an Hunger und wir fahren in Urlaub. So sieht es einfach aus auf dieser Erde. Da gibt es einfach große Unterschiede und keiner von uns hat es verdient, auf dieser Seite des Erdteils geboren zu sein und in relativ viel Wohlstand aufzuwachsen, so wie ich meine, wenn wir das vergleichen mit den meisten Menschen auf dieser Welt. Letzten Sonntag ging es ja um Pfingsten, dieses, so wie ich gesagt hatte, Dynamit Gottes, der Heilige Geist als Dynamis, als Kraft Gottes. Und heute können wir mal schauen, ich habe mal noch mal die Dynamitstangen da gelassen. Und weil die rot sind, auch die rote Krawatte, ist ja klar, immer diese Verbindungen. Wie ging es denn nach Pfingsten weiter? Das wäre töricht, einfach einen Sprung zu machen ins Jahr 2017, da war ja noch was dazwischen. Nun möchte ich zumindest heute ein paar Hinweise geben, wie es unmittelbar danach weiterging. Und bevor wir gleich die nächste Folie angucken, möchte ich uns was vorlesen. Da heißt es, was das Leben der ersten Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Zeichen. Alle, die an Jesus Christus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Nicht zu glauben. Echt nicht zu glauben. Da wäre ich wirklich gern dabei gewesen. Wir hörten vorhin von Geburtstagen. Nun, die Gemeinde war hier im Grunde, wie soll man das sagen, Tage, Wochen alt. Das war noch nichts mit Jahrzehnten und wie viel Jubiläum oder so. Das war alles ganz frisch. Und wie so oft, wenn etwas ganz frisch ist, da schmeckt es auch noch gut. Gell? Das hat die Gemeinde Jesu erlebt. Und das muss man einfach sehen. Das ist auch etwas Natürliches. Das, was wir hier gerade gelesen haben aus Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47, wir werden gleich noch ein paar Stellen uns zusammen ansehen, das kann man nicht einfach mal so auf heute übertragen, so nach dem Motto, das machen wir auch so. Es ist eine andere Zeit, aber so begann das und es ist ein Zeichen dafür, welche Kraft, welches Dynamit, ja, dieses Dynamit Gottes, was der Heilige Geist zu tun in der Lage ist. Und ich möchte uns mit dieser Verkündigung einfach daran erinnern und auch herausfordern, das wird dann quasi der zweite Teil der Predigt sein, was ist eigentlich heute und hier und jetzt und mit uns und mit dir und mit mir. Das, was ich gerade gelesen habe, habe ich hier als so ersten Punkt. Vier Elemente prägten die erste Gemeinde. Und auch wenn das alles vieles anders war damals, sind diese Elemente bis heute noch wichtig. Und das ist eben diese Stelle aus Apostelgeschichte 2, Vers 42, wo es heißt, ich habe die Neue-Genfer-Übersetzung gewählt, was das Leben der Christen prägte. Jetzt könnte man kurz überlegen, was prägt eigentlich unser Leben? Was prägt das Leben der Christen heute? Aber damals zumindest war es so, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, zuallererst die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, dann ihr Zusammenhalt, Andere übersetzen Gemeinschaft, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn oder Abendmahl und das Gebet. Das waren vier Elemente, die erste Generation, die ersten Christen, die frisch zum Glauben gekommenen. Die Gemeinde hatte gerade Geburtstag gefeiert, könnte man sagen. Sie entstand gerade, Pfingsten, habe ich letztes Mal gesagt, war der erste Tag der Kirchengeschichte. Ich werde nachher aus einem Buch kurz was vorlesen. Das lautet schlicht und ergreifend Kirchengeschichte. Ja. Der erste Tag der Kirchengeschichte, der Geburtstag war gerade passiert und dann wartet man nicht auf den nächsten Geburtstag oder so, in einem Jahr, sondern dann begann etwas. Und was begann, finden wir hier. Und diese Dinge sind natürlich zu aller Zeit wichtig gewesen. Aber gerade am Anfang war es enorm zentral, man muss doch wissen als Christ, was man überhaupt glaubt. Ich bin in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen und da wurde halt gepredigt, so wie hier auch. Inhalte waren aus meiner Sicht zurückblickend nicht so, war eher weniger. Ging halt immer darum, dass Jesus der Erlöser ist und man soll an ihn glauben. Das war so das, was gepredigt wurde. Nun, irgendwann waren alle erlöst. Also sie glaubten alle und es stimmt auch. Damals war das so. Und dann fragt man sich, ja und weiter? Jetzt bin ich errettet, weiter? Wenn ein Kind nicht zum Glauben kommt, sondern auf die Welt kommt, ja, wird es gestillt und so, ja, weiter? Oder bleibt es da stehen? Muss ja weitergehen. Ja, und das finden wir eben hier, dass deswegen zuallererst, insbesondere in der ersten Zeit, das hat heute auch noch Bedeutung, selbstverständlich, da komme ich noch drauf, aber damals war das total zentral, was glauben wir denn überhaupt? Das Christentum gab es ja so noch gar nicht davor. Es gab das Judentum, es gab die heidnischen Völker. Aber was glauben denn die Christen überhaupt? Da gab es doch keine Bibel. Kauf dir mal eine Bibel oder so. Kriegst eine Bibel zur Taufe geschenkt? Nein, ganz andere Zeit. Das heißt, die Christen hatten eine Eigenschaft, die sie von den Aposteln gelernt haben. Und die haben das von Jesus gelernt, nämlich wie wichtig es ist, etwas zu lernen. Etwas zu lernen. Nun, wir lernen alle was, wenn wir in der Schule waren, wir lernen was in der Ausbildung, im Studium, im Beruf, wir lernen im Grunde immer irgendwas, wir lernen Kartoffelsuppe kochen, was auch solche Sachen, wir lernen. Und die Christen hatten eben auch etwas, was ihnen wichtig war, sie wollten lernen und wenn man lernt, dann wächst man. Also nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen auch innerlich, geistlich, ja, Lehre. Jesus hat es ja auch gesagt. Lehret sie halten alles. Nicht, was das Alte Testament sagt, nicht, was Mose, sondern lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Das heißt, sie wurden unterwiesen im Wesentlichen in der Lehre Jesu. Und darum, ich kann das immer nur wieder sagen, beschäftigen wir uns mit diesem Mann. Hören wir, lesen wir in den Evangelien, was Jesus gelehrt hat. Natürlich auch Paulus und die ganzen anderen Sachen, ist richtig, ja. Aber das, was Jesus betrifft, ist so entscheidend wichtig. Manche wissen, Jesus ist für uns gestorben, aber wissen nicht, was Jesus gelehrt hat. Es gibt sogar Menschen, die wissen nur die Geburt Jesu und den Tod Jesu. Das war's. Das ist aber wenig. Aber wenn du von einem Menschen nur Geburtstag und Todestag weißt, es geht auch darum, was Jesus gelebt und gelehrt hat. Was hat er denn gesagt? Johannes, der Evangelist, schreibt mal, die Welt würde, man könnte gar nicht so viele Bücher schreiben, wie das, was der Mann getan hat und gelehrt hat. Also Jesu Lehre ist wichtig. Und wenn man da drin bleibt, wenn man das möchte, ist immer auch ein Wollen, ja, Wollen, kein Muss. Keiner muss in die Gottesdienste kommen. Vielleicht gibt es jetzt Geschwister nicht, weit weg in Urlaub sind, vielleicht gibt es, oder Gäste oder Freunde oder so, vielleicht gibt es auch jemand, der sagt, ah ja, also wenn es so schön draußen ist, ah jetzt komm. Da sitze ich doch nicht hier in den Schatten, da gehe ich doch ins Schwimmbad oder gehe raus. Klar, kann man machen. Das kann man alles machen. Wir haben keinen Zwang. Aber das hätte mal denen erzählen müssen. Wir sehen ja nachher mal, wie oft die sich getroffen haben. Aber wenn wir das machen würden, oh, da wird es aber, ich weiß gar nicht, wer da noch käme. Das wäre mir auch zu viel. Das wäre selbst mir zu viel und ich freue mich immer auf Gottesdienste. Ich ziehe auch die schwarze Jacke an, macht mir nichts aus, heute kurzärmeliges Hemd, kein Problem. Kann auch ohne Jacke, ja. Noch ohne Krawatte, aber jetzt, weil es halt hier rot ist. Ich habe es ja erklärt. Ja. Nächstes Mal dann wieder anders. Ja. Das war ihnen so wichtig. Die Gemeinschaft, gemeinsam hören auf Gottes Wort. Und dann der Zusammenhalt oder Gemeinschaft, Koinonia. Gemeinschaft, aufeinander zu. Es gibt keine Einzelgänger im Christentum. Gott hat uns als Menschen gemacht. Anthropos, das ist ja einer, nicht nur Mensch, sondern der nach oben guckt, der ist auf Beziehung angelegt, Ebenbildlichkeit Gottes. Gott in sich existiert ja von der Dreieinigkeit her, wenn man so will, in Gemeinschaft, in und zueinander. Unser Körper ist so gemacht, wir sehen das zum Glück nicht, die Organe hier drin, die arbeiten ja in und zueinander hin, oder? Nicht nebeneinander her. Manche wirklich in und zueinander, das ist wirklich toll. Ja, ich möchte es zwar nicht sehen, aber ich bin froh, wenn es funktioniert. So ist der Mensch gemacht, in und zueinander hin. Nicht ja so, sondern aufeinander zu, nicht voneinander weg. Kommunikation heißt komm, nicht geh. Kommunikation. Das ist, wenn ich ihm Bernd was sagen will und er entfernt sich immer weiter, wie will ich mich denn mit ihm unterhalten? Irgendwann muss ich schreien, dass er noch irgendwas hört. Je näher ich ihm bin, desto leiser kann ich ihm was sagen. Je nach Hörgerät oder halt, ja. Wie es dann halt ist. Wie es halt ist. Aber wir müssen nah zusammen sein. Geschwister, das ist jetzt eigentlich was nichts Besonderes. Aber glaub mir das. In den nächsten Jahren werden wir erleben, wie unsere Gesellschaft so weit auseinanderdriftet. Die Menschen werden das machen, was sie wollen. Und sie werden dorthin gehen. Das sagt schon der Paulus. Die Christen auch. Das ist ein bisschen ernstes Wort. Das ist aber nicht von mir, es ist von Paulus. Der Paulus hat gesagt, es kommt eine Zeit, da gehen die Christen dahin, wo sie das hören, was sie hören wollen, wo nach ihnen die Ohren jucken. Das bedeutet nicht, wo es kratzt oder so, sondern, ah, jawohl. Genau, das sehe ich doch auch so. Da gehe ich hin. Amen, Bruder, sehe ich wie du. Ja, das ist keine Kunst. Aber so wächst man nicht. Ich wachse doch nicht, wenn mir immer jemand sagt, was ich eh schon denke und weiß und auch so sehe. Ich wachse doch auch, wenn mal was gesagt wird, wo ich drüber nachdenken muss. Und das wussten die. Ja? Und dieser Zusammenhalt, diese Gemeinschaft hat sich eben gezeigt in alt und jung. Da gibt es auch ganz interessante Berichte. Da gibt es eine Stelle, könnt man selber mal nachforschen, jetzt haben wir ja Ferien. Da gibt es eine Stelle, da wird berichtet von einem jungen Mann. Beim Gebetstreffen war der dabei, ein ganz junger Typ. Und dieser junge Typ, von dem da berichtet wird, ist später einer gewesen, der ein Evangelium geschrieben hat. Ganz interessante Sachen. Alt und Jungs und Kinds und Jugendlicher, der dabei war und so das mitbekommen hat. Und später hat er ganz viel bewirkt und so. Ja. Mein nicht Timotheus. Ja. Aber alt und jung, Timotheus war auch so ein Junger. Wir finden im Alten Testament ganz junge Leute. Ich sage das auch, ich bete das manchmal auch am Mittwoch. Wir bräuchten solche Männer wie einen Josef heute. Und einen Daniel. Weißt du, die ganz in den obersten Positionen sind und eng mit Gott verbunden, das bräuchten wir. Weil man aber jahrhundertelang ein bisschen so vermittelt hat, die Christen, die lesen die Bibel und sonst sieht man die sind einfach... Und die Frauen sowieso, Kinder, Schulbildung brauchen wir alles nicht. Bloß nicht Studium, ganz daneben. Ja. Einfach schön ruhig, schön unten bleiben. So. Und was passiert dann? Die Ungläubigen ziehen an den Christen vorbei und die besetzen jetzt die guten, hohen Positionen. Das sind dann die unseren Kindern in den Schulen erklären, dass Homosexualität völlig normal ist. Und dass die Erzieherin von der anderen Erzieherin mit einem Kuss abgeholt wird und die dann zusammen nach Hause gehen. Nicht böse gemeint, sondern das sind Realitäten heute. Die Christen, und jetzt muss man langsam wieder versuchen, in diese, da war Daniel anders, da war Josef, ja, Richter aufgestanden. Stell dir mal vor, wir hätten Gläubige, Kanzlergläubige, Außenministergläubige, Ministergläubige, Oberbürgermeistergläubige, Anwälte, gläubige Chefärzte. Stell euch mal vor, die mit Gott leben. Ja, das heißt, die wussten, es braucht alt und jung. Übrigens, alt und jung hörten zu, alt und jung waren in der Lehre, darum gibt es Kinderstunde. Darum machen wir das doch alles. Wenn eine Kirche nur aus Alten besteht, wird sie irgendwann aussterben. Wenn eine Kirche nur aus Jungen besteht, wird es schräg werden. Es braucht beides. Man kann auch nicht sagen, was besser ist. Es braucht beides. Warum? Na, weil Jesus auch für alle gestorben ist oder ist nur für die Jungen gestorben. Nicht, dass ich wüsste. Oder nur für die Rentner. Nein, für alle gestorben. Evangelium ist für alle. Gemeinde Jesu ist für alle, weil Jesus für alle ist. Männer und Frauen, für uns selbstverständlich. Ich nehme an, die meisten heute sind weiblich. Gibt ja auch ein bisschen mehr Frauen auf der Erde und einiges wie mehr als die Hälfte Frauen in christlichen Kirchen. Das ist übrigens nicht immer unproblematisch. Thema Partnerwahl. Wirklich nicht immer leicht. Männer und Frauen, damals war das sensationell, dass da Frauen, ja, das wird überhaupt erwähnt. Ja. Ich habe heute Morgen noch von einem Bericht was gehört, in Südamerika, in lateinamerikanischen Ländern, wo Frauen absolut nichts zu sagen haben, wo es selbstverständlich ist, dass Frauen geschlagen werden, in der Regel von Vater oder Ehepartner, das wäre nichts wert. Frau ist nichts wert. Wo Frauen zwangssterilisiert wurden. Heute noch, in unserer Zeit. Männer und Frauen, alle waren dabei. Singles, habe ich ja gesagt, schon mal erklärt, zur Zeit in der Antike war das eher ungewöhnlich. Ja. In der Gemeinde, das ist, kann man hier, könnte man da ganz viel lesen, mal gucken, was ich da noch lesen kann, da finden wir alle Stände vertreten, die Alleinstehenden, die Geschiedenen, die Verheirateten, die Verwitweten. Alt und alle. Gemeinde ist, da ist alles dabei. Es ist ein Abbild der Menschen, die leben. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz entscheidend. So war, und die hatten alle zusammen Zusammenhalt. Da fragt man sich natürlich schon, was haben die denn für Lieder gesungen? Was haben die denn für eine Sprache? Wie war denn das damals, wenn die so unterschiedlich waren? Ja. Ich habe es erzählt, Jesus hatte verheiratete Frauen in seinem Tross. Da war aber der Mann nicht dabei. Er hatte verheiratete Männer dabei in seinem Tross, also mit diesen Jüngern, waren nicht nur die 12, hatte ja mehr, da waren aber auch die Frauen nicht dabei. Schon erstaunlich. Das war schon ungewöhnlich. Die Gemeinde Jesu war etwas Ungewöhnliches. Das Christentum bleibt etwas Ungewöhnliches. Und so blieben sie in diesen Dingen beständig. Und eine weitere Sache war eben das Mahl des Herrn, das muss ich, denke ich, nicht so viel dazu sagen, wir erfahren das auch immer wieder hier, einmal im Monat, am ersten Sonntag, die Erinnerung an den einen, den Namen Jesu, wir haben es gesungen. Ich will dir danken, Herr. Herr, Jesus ist gemeint. Und dich erheben, Name über alle Namen, das ist Jesus. Sie haben sich immer an den einen erinnert. Geburtstag war damals überhaupt nicht wichtig für die ersten Christen, Todestag. Warum? Erlösung. Und auch Pfingstfest, habe ich auch letztes Mal gesagt, ab 130 nach Christus wurde es so ein bisschen festlich und sich daran erinnert. Aber was immer wieder da war, war Ostern, war also Golgatha, also Tod und Auferstehung, das Kreuz. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Immer wieder die Erlösung im Blick. Ich werde nachher mal kurz sagen, wie die Missionsmethode war der ersten Christen. Also ganz kurz nur mit ein, zwei Sätzen das Vorlesen. Das letzte hier von diesen Elementen war eben das Gebet. Ich habe vorhin gelesen, sie gingen in den Tempel, nicht in die Kirche, gab ja noch gar keine. So Gebäude, Tempel und hin und her in den Häusern. Ja. Das heißt, Gebet war ihnen wichtig, den ersten Christen. Das haben die ersten Christen von den Zwölfen gelernt. Die Zwölfen haben es von Jesus gelernt, das ist ja klar. Die Zwölf wussten, Jesus ist auch ein Mensch des Gebets, mal laut, mal leise, mal allein, mal in der Gruppe. Wir haben es vorhin gehört, Johannes 17, Gebet für andere, Gebet für mich, danken. Gibt es ja ganz verschiedene Arten des Gebets. Zuerst mit Gott reden und dann mit Menschen. Oder rede lieber mit Gott über einen Menschen und dann mit dem Menschen über Gott. So. Erst mit Gott über den Menschen sprechen. Überhaupt erst mit Gott. Zuerst mit ihm die Dinge bewegen, die dich so im Alltag betreffen. Beten, dafür beten, mit ihm sprechen. Nicht nur sagen, Herr, mach mal, sondern zum Beispiel, ich habe da mal eine Frage. Oder Dinge mit Gott so austauschen, auch wenn jetzt vielleicht nicht eine hörbare Stimme kommt, sondern Herr, ich komme da nicht mit. Ich verstehe das nicht. Und wenn da nicht gleich was kommt, dann nicht denken, ja, der schweigt jetzt, sondern vielleicht kommt dann irgendwann eine Predigt oder ein Bibelwort oder ein Gespräch mit jemand, wo du merkst, da redet Gott durch jemand zu mir. So. Gab ein sogenanntes 18-Bitten-Gebet, gab verschiedene Arten von Gebet. Das Vaterunser, wie wir das heute kennen, ist wohl erst später so ganz fest formuliert, quasi als Ritus entstanden. Das ist ja auch nicht schlecht. Wir machen das ja auch immer wieder, meistens, wenn wir Abendmahl feiern. Wir machen es nicht jeden Sonntag. Das finde ich jetzt auch nicht schlimm, dass wir es nicht jeden Sonntag machen. Es ist einfach die Gefahr, bei Ritualen ist ja immer die Gefahr, dass man dann irgendwann nur noch mal runter betet und man ist gar nicht so dabei. Und ich selber, so bin ich, also in diesen gläubigen Kreisen, in denen ich aufwuchs, war das nicht das Problem, aber in anderen Kreisen, wo ich dann manchmal dabei war, da haben dann Hunderte des Vaterunser gesprochen und ich kannte die Menschen. Und ich wusste, also von den allermeisten, die haben doch gar kein Interesse an Gott. Wieso sprechen die Vaterunser? Die sind bewusst, und das würden die auch sagen, die haben mit Gott gar nichts am Hut. Wieso beten die das? Und das war in der Urgemeinde ganz anders. Da waren ganz, ganz starke, das war völlig klar, Christ oder nicht Christ. War ganz klare Sache. Ja. Eines der Kennzeichen zu dieser damaligen Zeit war das mit der Taufe. Wer getauft war, der war Kind Gottes. Von Neuem geboren. Dann sofort taufen lassen, nicht Jahre später, nicht mal ein Taufseminar. Ja, das ging ganz schnell. Das war einfach so ein Zeichen und dann ging es los mit der Lehre. So war das damals. Psalmen waren auch sehr wichtig, so gut man die kannte und auch konnte, teilweise auch auswendig, teilweise wurden sie gesungen. So war das damals. Also Gebet, diese vier Elemente, die waren wichtig in der ersten Christenheit, Lehre, Zusammenhalt, Mahl des Herrn und das Gebet. Und jetzt schaut, wenn das da ist, dann wundert mich das hier nicht. Wunder und außergewöhnliche Zeichen oder außergewöhnliche Dinge waren normal. Man könnte sagen, die waren an der Tagesordnung. An der Tagesordnung. Da heißt es ein Vers weiter, jedermann in Jerusalem. Jetzt stelle ich mir mal vor, wenn wir sagen würde, jeder Mensch im Schwarzwald-Baar-Kreis oder so, oder da, wo du wohnst, deinem Ort. Nicht manche. Hier heißt jedermann. Also viele. In Jerusalem waren von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Das wäre was gewesen. Wenn sowas heute ist, oder zuckt jeder sein Handy und filmt da irgendwas, setzt ins Internet, oh, guck mal. Ja, so war das damals. Ehrfurcht Gottes, Wunder und außergewöhnliche Dinge. Wahrscheinlich. Mein Gedanke, quasi meine Auslegung zu diesem Vers, wahrscheinlich hat das eine gewisse, wie soll man sagen, einen Zusammenhang, nämlich das mit den Wundern und außergewöhnlichen Dingen und das mit der Ehrfurcht vor Gott. Also möglicherweise gibt es einen Zusammenhang. Im Alten Testament heißt es mal, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun. Wie wenn man sich vorbereiten könnte auf ein Wunder. Durch heiliges Leben oder so. Für manche klingt das gleich gesetzlich. Ja, muss ich mich jetzt anstrengen, dass Gott wirkt. So meine ich das gar nicht. Aber möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, wie wir leben und zwischen dem, was Gott tut. Zumindest gibt es einige Hinweise in der Bibel. Und hier dieses Ehrfurcht vor Gott, da finden wir, wenn wir die Bibel durchschauen würden, wenn wir dieses Wort im Alten, auch im Neuen Testament ein bisschen anschauen, würden wir feststellen, Ehrfurcht vor Gott, Ehrfurcht, Gottesfurcht, das ist gemeint, nicht Angst vor ihm. Gott fürchten im Sinne von Ehrfurcht, weil er so gewaltig groß ist, macht weise und klug. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wenn du besonders kluger Kopf sein willst, und zwar auf Gott bezogen, geistlich gesprochen, jetzt kommen wir uns nicht auf den Intelligenzquotienten an, gar nicht, sondern auf die Furcht Gottes, auf die Ehrfurcht Gottes, macht weise. Und deswegen habe ich das hier in Anführungsstrichen geschrieben. Ehrfurcht kann Wunder produzieren. Selbstverständlich können wir Gott nicht sagen, was er machen kann. Wir haben den Heiligen Geist nicht in der Tasche. Ich sage ja umgekehrt, er hat uns in der Tasche. Schon klar. Aber wir haben schon auch einen gewissen Anteil. Da gibt es genügend biblische Geschichten und Beispiele dafür. Und deswegen eine biblische Ehrfurcht. Eine biblische Ehrfurcht vor Gott kann, und jetzt das Produzieren habe ich ja in Anführungsstrichen, bitte nie falsch verstehen, aber kann Gott dazu bringen, dass er sagt, da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Was soll ich denn? Dann wirklich. Ja, klar. Ja, klar, wirklich da wirklich doch gerne. Das sind diese ganzen Berichte im Alten und Neuen Testament vom reinen Herzen. Selig sind, die reines Herzen sind. Denn sie werden, wer weiß es? Gott schauen. Ja, was heißt das denn? Doch nicht mit den Augen, dahinter läuft Gott. Das doch nicht, sondern erleben, was er tut. Die sehen etwas vom Wirken Gottes. Das erleben wir ja auch immer wieder. Wunder Gottes, wo Gott wirkt. Staunen, boah. Ehrfurcht kann Wunder produzieren, also kann eben dafür sorgen, dass Gott in seiner Gnade, das hat ja auch was mit Gnade zu tun, er muss überhaupt nichts. Ja. Oder dass er sagt, da wirke ich gerne. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, ja, dieser Scheinwerfer Gottes, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist. Das hat was mit Ehrfurcht zu tun. Ehrfurcht Gottes hat für mich noch nichts mit Kleidung zu tun. Nicht, dass man jetzt denkt, der Pastor läuft jetzt den ganzen Sonntag im Schwarz so rum, auch zu Hause und so, ja, weil der Ehrfurcht, Pastor, gell, oh und so, ne? Den einen oder anderen, dieses Jahr noch nicht, aber irgendwann mal, der hat mich schon mal im Schwimmbad entdeckt. Und traute seinen Augen nicht. Nicht so, ganz anders. Das ist, bin ich dann weniger ehrfürchtig? Ja, das andere ist, das ist was anderes. Ja. Das hat was mit einer Haltung zu tun, mit einer Einstellung zu tun. Warum ich kenne zwar nicht wenige, aber also einen, der ist berühmt dafür, ein freikirchlicher Pastor in einer sehr charismatischen Gemeinde irgendwo in Baden-Württemberg, sage ich mal, der predigt jetzt bei so Wetter in kurzen Hosen, Hawaii-Hemd, Schlappen. Kann man machen. Ich würde jetzt nicht sagen, da macht er keine Ehrfurcht. Das ist nicht mein Problem. Ich würde ihm, habe ich auch schon mal angedeutet, habe ich gesagt, meine Frage, also bist du echt, ja, ich bin total frei. Ja, man sieht es, wie frei du bist, toll. Aber nimm mal an, du wärst Versicherungsvertreter, würdest du auch so rumlaufen? Ja, was das soll und so. Ich frage doch bloß, wenn du Versicherungen oder so, oder Staubsauger, würdest du auch so rumlaufen? Der hat gar nicht geantwortet. So frei war er, konnte gar nicht antworten. Da habe ich gedacht, Mensch, haben wir nicht auch eine Botschaft? Ein Produkt. Jesus. Das heißt jetzt nicht, gell, eine Mission und so, aber ja, das ist der Grund. Deswegen, wenn ihr mich mal in kurzen Hosen sonntags, wird es nichts, gell? Klappt nicht. Auch wenn es 40 Grad hat. Das, aber schwimmbar dann. So. Gut, also Ehrfurcht Gottes, eine richtige Einstellung. Schaut, dann geht's weiter. Dann segnet Gott. Es heißt dann, ich habe zwei Verse ausgelassen aufgrund der Zeit, vorhin habe ich sie gelesen. Hier heißt dann gegen Ende dieses Textes, sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das finde ich gewaltig. Ja. Das stimmt, was da steht. So war das damals. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Es waren Menschen, die gerne Gott verherrlicht haben. Auch in der Arbeit oder zu Hause oder beim Kochen oder wenn es ihnen gut geht im Urlaub oder nicht im Urlaub. Sie waren einfach mit Gott verbunden. Und das haben die Menschen gesehen. Das Volk hat es gesehen und hat es geachtet. Die haben eine Frömmigkeit gesehen, die sie nicht kannten, weder im Judentum noch in den heidnischen Religionen. Und das ist mir hier manchmal begegnet. Auch vor einigen Wochen war das auch so, wo ein Mann auf mich zugekommen ist, der hat gesagt, ich komme so vom katholischen Hintergrund und so, ich wusste gar nicht, dass man Glaube auch in der Art und Weise leben kann. Ich wusste das gar nicht. Ich kenne das nicht. Das hat mich angesprochen. Ich komme wieder vorbei. So. Dass einfach die Menschen sehen, das ist eine Art von Glaubensstil, das kenne ich so nicht. Und der Herr rettete jeden Tag. Schon erstaunlich. Ja. Und so begann das eben alles. Ich möchte jetzt kurz was lesen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ich lese mal nur ein paar Sachen. Einmal über die Missionsmethode. Wie haben die das denn gemacht? Das heißt, der Herr rettete. Ja, wie denn? Durch einen Engel? Also durch Menschen, er gebraucht uns. Da heißt es, neben dem Inhalt der christlichen Verkündigung und dem Leben der Christen ist schließlich noch die Missionsmethode der ersten Kirche wichtig. Sie kannte das Amt eines berufsmäßigen Missionars nur in der Anfangszeit. Und nach Paulus scheint kein bedeutender Mann mehr in ihm gestanden zu haben. Schon gegen Ende des 2. Jahrhunderts erlischt sie zudem. Die Kirche kennt auch keine Missionspredigt mehr. Und jetzt überlegen wir mal, das sagt ja nicht ich, das steht in diesem komischen Buch da. Auch die Heiden hörten immer nur die gewöhnliche Gemeindepredigt. Ja, wisst ihr, wie? Steht hier drin. Auch die Heiden hörten immer nur die gewöhnliche Gemeindepredigt. Dieser methodische Mangel, dass also keine Missionare so im klassischen Sinne damals irgendwie mehr rumgelaufen sind, wurde aber vollauf ersetzt durch die Tatsache, dass jeder einzelne Christ ein Missionar war. Verbergen konnte er seinen Glauben kaum. Die christlichen Lebensregeln verboten vieles, was für den Heiden selbstverständlich war. Sie kannten auch Gebräuche, die die Zugehörigkeit zur Kirche sofort kundtaten. Dann der Freund bezeugte dem Freund, der Arbeiter dem Kollege, der Gastfreund dem Gastfreund Christus. Und da das Königreich Gottes trotz des großen Verkehrs, das Römische Reich trotz des großen Verkehrs kein Hotelwesen kannte, muss gerade die Gastfreundschaft als ein besonders wirksames Missionsmittel angesehen werden. Es ist einer der größten Ruhmestitel der ersten Kirchen, dass all ihre Missionsarbeit ganz allein von den Kräften der Gemeinde getragen gewesen ist. Diese sieht in jedem Gemeindeglied einen Zeugen Jesu Christi. Die Botschaft vom Christus Gottes, die Heilsbotschaft, muss verkündigt werden und jeder ist zu ihrer Verkündigung berufen, mögen einige auch eine Sonderberufung haben. Ja. So ging es dann hier weiter. Und das fand ich und finde ich nach wie vor sehr beeindruckend. Übrigens, was auch deutlich war, das sittliche Verhalten der Christen, habe ich da unterstrichen, war. Neben den genannten Dingen muss dann noch als weiteres werbendes Mittel für die Gemeinde Jesu ihr sittliches Verhalten gestellt werden. Die Schriftsteller der alten Kirche werden nicht müde, die grundsätzliche Überlegenheit des christlichen Sittengesetzes über das der Heiden, auch über das der größten Philosophen zu betonen. Mit anderen Worten, die Christen haben anders gelebt. Sie haben einfach anders gelebt. Irgendwas war bei denen anders. Und zwar positiv anders. Es gibt ja auch sonstige Leute, die was anders machen und sagen, wie sind die denn drauf? Im Negativen. Die Christen sind positiv aufgefallen. Und deswegen die Frage, ich meine, das war ja damals und wir heute hier, ich habe in meinem Büro jetzt so ein Schild, genau jetzt, genau hier, wir heute, was machen wir jetzt, was ist jetzt, was ist mit uns? Ist ja schön, wenn es damals so war, freuen wir uns auch mit, toll, dass wir das hinbekommen haben. Und wir? Wollen wir heute Mittag im Schwimmbad die Leute ansprechen, oder wie? Wir laden jetzt alle immer ein, oder was, wie denn jetzt? Was machen wir denn? Was können wir denn machen? Und da habe ich jetzt gar nichts Spektakuläres, um ehrlich zu sein, sondern das, was ich da auch gefunden habe in diesem Buch. Und deswegen mache ich das auch immer wieder, auch in den Gebeten, auch meistens am Ende der Predigt oder so. Und wenn heute jemand da ist, der diesen Gott noch nicht kennt, wisst ihr, solche Sätze. Wenn heute jemand diesen Jesus, zwar hier irgendwie was davon hört, aber ihn gar nicht persönlich kennt, dann und so. Dass wir also neben anderen Aktionen, ja, ganz normal die Gottesdienste nutzen, die Predigten hören oder die Bibelpunkt, was weiß ich, CD uns kaufen oder Männerpunkt oder Frauenfrühstück oder Hauskreise besuchen, hingehen oder neu gründen, Senioren, Jugend, Teenies, Rollranger Gottesdienst, Kartoffelsuppe. Geschwister, ich bin mir ganz sicher, wäre diese Liste damals rumgegangen. Also ich meine, bei ein paar tausend Leuten muss schon viel gekocht werden. Ja, völlig selbstverständlich. Ja klar, wo ist denn die Liste? Ach, vorher vergessen. Sag ja, ja klar, ja. Mach ich mit, komme ich dazu. Das ist übrigens eine tolle Möglichkeit, dieser Gottesdienst, Rollranger Gottesdienst. Da werden Eltern kommen von Kindern. Diese Eltern gehen nie in Gottesdienste dieser Art, nie. Die gehen vielleicht in gar keine Gottesdienste. Die kommen ausschließlich, weil ihre Kinder einmal im Jahr hier jetzt an diesem Sonntag irgendwas vorführen und bei den Rangern sind. Und sie wollen, dass ihre Kinder zu den Rangern gehen, weil sie wissen, die Werte und Inhalte dort sind gut für ihre Kinder. Und diese Leute kommen auch hierher. Eine gute Möglichkeit. Ja. Überhaupt die Kinderarbeit. Ja. All das, all diese, und da gibt es ja noch mehr, all das fördert den Zusammenhalt, die Gemeinschaft in den Kirchen, auch in unserer Kirche, in der Gnadenkirche und die Lehre, wo was vermittelt wird. Jetzt wird bei den Kindern unten etwas vermittelt und hier auch. Und so wächst man im Glauben. So. Natürlich auch zu Hause kannst du ein Buch lesen, kannst du eine Predigt anhören, kannst im Fernsehen, gibt es viele Möglichkeiten. Das hatten die damals nicht. Die hatten im Grunde ähnliche Dinge, nicht das Gleiche. Auch die Kinder waren dort immer dabei. Dort wurde auch lange gepredigt, so lange du da. Lebensgefahr, sage ich bloß. Ja. Das machen wir nicht. Wir sind ja ganz moderat. Ja. Stell mir vor, ich würde sagen, ich habe heute den Eindruck, ich soll mal bis 2:30 predigen. So, ich empfinde das so, ich habe es auf dem Herzen. Ob man das wirklich mal machen, ob das echt klappt oder ob dann, ja. Aber keine Sorge, wird heute nicht so sein. Aber so wächst man im Glauben. Abendmahl, einmal im Monat, Gebetstreffen. Offizielle oder auch sonst, wir treffen uns mal zum Gebet, wir beten für eine Sache. Gott begegnen am was auch immer. Ja, all diese Dinge fördern Gemeinschaft und Gebet. Bete bitte auch zu Hause. Bete auch, wenn du allein bist. Bete auch, egal wo, im Weg zur Arbeit kann man auch beten. Im Urlaub kann man beten. Im Urlaub eigentlich mehr Zeit zum Gebet. Gell? Schon gewusst. Gebet, mit Gott reden, Gott Dinge hinlegen. Wirkung nach außen, natürlich, klar, Mitgliederaufnahmen, Taufen, Stadtlauf. Stadtlauf, werden wir demnächst wieder einiges hören, werden dabei sein. Da wird wieder gelaufen, denn, ja, nicht den Hebräerbrief, nicht diesen Lauf, sondern durch die Stadt als Christen, Gnadenkirche. Hab gehört, dass auch von der Jugend dieses Mal ganz viele mitmachen. Eine tolle Möglichkeit. Lauf, kannst auch spazieren gehen, kannst auch walken mit Stöcken, Krücken. Egal, ja wirklich, Kinderwagen, haben wir alle schon gehabt, ist toll, ist eine Möglichkeit. Oder dieses Fest dann im September in der Tonhalle, viele Kirchen zusammen im Rahmen der Reformation Einheit demonstrieren wollen, deswegen United. Ja. Eine Möglichkeit, uns zu präsentieren, die Menschen wissen oft gar nicht, dass es uns gibt. Und damit wissen sie nicht, dass es Jesus gibt. Müssen sie aber wissen. Neubau selbstverständlich auch, ja wofür machen wir denn das Ganze? Puzzeln. Warum? Ja, damit die Menschen etwas hören von diesem Jesus am Ende der Zeit, wo überall Kirchen geschlossen werden, alles geht in den Bach runter, sage ich jetzt mal liebevoll. Nicht überall so, aber teilweise so, ja, von diese vier evangelischen Kirchen in Villingen, die schließen werden, wird zugemacht. Da gibt es einen Abschluss dann, einen Abschluss. 4 von 5, zu, Schluss. Muss man sich mal überlegen. Von 5 Kirchen werden 4 geschlossen. Wie sollen die Menschen noch von Jesus hören? Die Chance für die freien Gemeinden. Ist die Chance für die Freikirchen. Da müssen wir mitkämpfen, mithelfen, mit unterstützen. So sieht es aus in unserer Zeit. Das ist die Wirkung, die die Gemeinde Jesu hat nach außen. Da ist noch Wachstum möglich. Anders, ich weiß gar nicht, wie das anders gehen soll. Das ist die Chance für uns. Das wollte ich weitergeben heute, einfach so als kleine Fortsetzung vom letzten Mal. Wie ging es nach Pfingsten weiter? Damals, ich habe es gesagt, wie es bei denen damals weiterging, diese Elemente. Und bei uns geht es auch weiter. Es geht weiter. Es hört nicht auf. Geht mit dir weiter, es geht mit mir weiter. Es geht auch ohne mich und ohne dich weiter. Jesus baut sein Reich. Aber nur, wo Menschen bereit sind. Und wir wollen bereit sein. Ich möchte bereit sein, möchte echt einladen, mitzumachen. Weiterhin Reich Gottes zu bauen und zu erleben, wie Gott Großes tut am Ende der Zeit. Das ist super, ja. Stehen wir auf zusammen, bitte noch zum Gebets-Lobpreisteam. Können schon vorkommen, dann, wenn wir gleich noch den Segenslied singen.